Cogitman. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Cogitman, dem Podcast für ausgedachte Gespräche und ausgesprochene Gedanken. Heute mit einem Dialog zum Thema Rechtsruck. Wir hören ein Gespräch zweier Freunde. Durch Deutschland muss ein Ruck gehen. Oh, du hast die berühmte Ruckrede unseres Ex-Bundespräsidenten Herzog von 97 gelesen. Was? Nein, wieso sollte ich? Weil der das damals auch schon gesagt hat. Durch Deutschland muss ein Ruck gehen. Und er sagte, wir müssen Abschied nehmen von liebgewordenen Besitzständen. Vor allen Dingen von den geistigen, von den Schubläden und Kästchen, in die wir gleich alles legen. Alle sind angesprochen. Alle müssen Opfer bringen. Alle müssen mitmachen. Abschied von Besitzständen? Opfer bringen? Mitmachen? Was ist das denn für ein Scheiß? Ich will doch keine Opfer bringen. So kenne ich dich. Und hätte Herzog dich auch gekannt, hätte er sicher selbst bemerkt, dass dieser Satz naiv war. Wie meinst du das? Ach, das ist jetzt egal. Diesen Ruck meinst du ja offensichtlich sowieso nicht. Aber welchen dann? Ich meine den Ruck, der gerade durch viele Länder geht. Italien, Ungarn, Niederlande, Israel, Argentinien, Slowakei. Ach so, du meinst einen Rechtsruck. Nein, das hört sich gleich wieder so nach Nazis an. Das meine ich gar nicht. Aber eine mehr rechtskonservative Politik fände ich jetzt schon wichtig. Und wo ziehst du da die Grenze? Bei Kaczynski? Bei Orban? Bei Wilders? Bei Le Pen? Oder bei Meloni, die ist bekennende Faschistin? Ach, was heißt das schon? Das sind doch alles nur Leute, die ihr Land lieben und wieder vorwärts bringen wollen. Mit der Abschaffung einer unabhängigen Justiz und damit der Auflösung der Gewaltenteilung? Nein, natürlich nicht. Ach nicht. Aber genau das tun alle rechtsnationalen Regierungen zuallererst. Die mögen es nämlich nicht, sich demokratisch kontrollieren zu lassen. Quatsch, wer soll denn das gemacht haben? Die PiS-Regierung in Polen zum Beispiel hat das sehr rabiat durchgezogen. Orban versucht das in Ungarn eher scheibchenweise, aber kontinuierlich. Und in Italien hat Giorgia Meloni sehr zügig eine Justizreform gestrickt. Die da aber auch echt nötig ist. Das mag schon sein, aber die EU findet, dass sie doch etwas überzogen hat und interveniert bereits. Na klar, die EU mal wieder. Die mischt sich sowieso viel zu sehr in nationale Belange ein. Ich weiß ja, alle rechtsnationalen Regierungen wollen raus aus der EU. Und womit? Mit Recht. Und gerade wir Deutschen sollten auf jeden Fall da raus. Wir zahlen doch nur und haben nichts davon. Die Briten waren da viel schlauer. Definiere schlau. Ist es schlau, bei existenziellen Themen einem blonden Pausenclown, der im Kopf so struppelig ist wie auf dem Kopf, und einem nationalistisch beschränkten intellektuellen Darkroom zu folgen? Sprichst du von Boris Johnson und Nigel Farage? Ah, gleich erkannt. War eine treffende Beschreibung, gell? Beide können oder wollen nicht verstehen, dass nationale Abschottung keine Lösung für die Probleme einer globalen Welt sein kann. Schon gar nicht auf einer Insel. Mit einem Heißluftballon kann man eben nicht zum Mond fliegen. Da täuschst du dich. Ach, kann man doch mit einem Heißluftballon zum Mond? Nein, jetzt werd nicht albern. Ich meine, dass der Brexit für Großbritannien langfristig von Vorteil sein wird.
Und ich glaube, die werden das kurzfristig bitter bereuen. Oder bereuen es sogar schon. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat 4 Jahre nach dem Brexit einen Einbruch der britischen Wirtschaftsleistung um ca. 6% festgestellt. Und für die nächsten 10 bis 15 Jahre wird ein Minus von 10% prognostiziert. Das würde so in etwa 400 bis 500 Milliarden Euro bedeuten.
Aber in Deutschland ist die Wirtschaft doch viel stärker. Uns wird das nicht passieren.
Deutschland profitiert als Exportnation massiv vom europäischen Binnenmarkt. Nach Angaben der Bundesregierung in Höhe von 68 Milliarden Euro pro Jahr. Pro Kopf gerechnet erhöht die EU unser Einkommen pro Jahr um 1.000 Euro. Würde mich echt interessieren, wie die Rechten das auffangen wollen, wenn sie aus der EU austreten. Im AfD-Programm steht davon jedenfalls sehr wenig. Halt! Nein, ich muss mich korrigieren. Da steht davon gar nichts.
Und wenn schon, dann geht halt Geld verloren. Aber das sparen rechte Regierungen an anderer Stelle wieder ein. Zum Beispiel dadurch, dass man die Grenzen für Zuwanderer dicht macht und nicht mehr all diese ausländischen Schmarotzer durchfüttern muss.
Das ist auf der Insel aber auch schwer nach hinten losgegangen. Nach einer Untersuchung des Nuffield Trust Think Tanks, eine gemeinnützige Stiftung mit dem Ziel, die Gesundheitsversorgung im Vereinten Königreich zu verbessern, haben sich aufgrund des Brexits mehr als 4000 europäische Ärztinnen und Ärzte gegen eine Tätigkeit im Vereinten Königreich entschieden. Auch medizinische Fachangestellte aus Europa haben England verlassen, was dazu geführt hat, dass England jetzt verstärkt Personal aus dem außereuropäischen Ausland rekrutiert. Vor allem aus Indien und von den Philippinen. Ganz generell leitet das in England bewährte und von der Bevölkerung sehr geschätzte britische Gesundheitssystem, der National Health Service, dort massiv unter dem Brexit. Na und? Aber auch in Deutschland fehlen doch Mitarbeiter im Gesundheits- und Pflegebereich. Das stimmt natürlich. Aber der Brexit hat den Personalmangel in Großbritannien zusätzlich verschärft. Deutlich. Und in nahezu allen Bereichen. Weil bei Schließung von Grenzen auch die Ausländer nicht mehr kommen wollen, die man dringend braucht. Dafür können die Briten aber frei schalten und walten, was die Flüchtlinge angeht. Die Tories haben durchgesetzt, dass man Asylanten nach Ruanda abschieben kann. Was die neue Regierung in London jetzt wieder rückgängig machen will, diese Deppen, das wäre doch die Lösung für ganz Europa.
Ja, wenn man es als Lösung ansieht, sich mit dem Hammer auf den Kopf zu schlagen, um Schmerzen im Fuß zu bekämpfen.
Was soll denn das jetzt schon wieder heißen?
Das soll heißen, dass die Ruanda-Lösung mehr Probleme bringt, als sie löst. Das ist reiner Populismus. Denn der Deal zwischen Großbritannien und Ruanda ist zunächst mal eindeutig rechtswidrig und nicht menschenrechtskonform umsetzbar. Aber selbst wenn einem das egal wäre, bringt sie sehr wenig, ist aber extrem teuer. Die Abschiebung der im ersten Schritt geplanten 300 Flüchtlinge pro Jahr würde Großbritannien über eine halbe Milliarde Pfund kosten. Und auch wenn niemand abgeschoben werden sollte, muss die britische Regierung trotzdem an Ruanda umgerechnet über 430 Millionen Euro zahlen. 300 Geflüchtete sind aber nicht mal 0,5% der Menschen, die 2023 in Großbritannien um Asyl gebeten haben. Da kannst du dir selber hochrechnen, was das bei 100% kostet. Billiger als heute wäre das Ausländerthema damit sicher nicht für die Briten. Dafür macht man sich aber von einem diktatorischen Regime abhängig. Gibt es sonst noch Vorteile aus einer rechten Regierung?
Ja, auf jeden Fall. Man bekommt seine Freiheit wieder zurück.
Hey, der war jetzt aber wirklich gut. Damit kannst du auftreten. Rechtsnationale Regierungen und Freiheit. Und bei dir zu Hause passt die Katze auf den Wellensittich auf, oder?
Ach Quatsch, ich hab gar keinen Wellensittich.
Du meinst nicht mehr, seitdem du die Katze hast. Ist das witzig?
Nein, wirklich. Da darf man dann endlich mal wieder seine Meinung sagen.
Aber du darfst doch heute auch deine Meinung sagen.
Ja schon, irgendwie. Aber andere eben auch und die greifen mich dann für meine Meinung an.
Das ist aber doch kein Problem fehlender Meinungsfreiheit, sondern eher ein Problem der Menschen im Umgang mit der Meinungsfreiheit. Wir haben nämlich verlernt, den anderen zuzuhören, über andere Meinungen nachzudenken, diese zumindest zu akzeptieren oder vielleicht sogar sich umstimmen zu lassen. Stattdessen brüllen sich die Leute nur noch gegenseitig an.
Genau. Und deshalb wünsche ich mir eine Regierung, die das unterbindet.
Verstehe. Eine Regierung, die nur eine, idealerweise deine Meinung zulässt und alle anderen müssen die Klappe halten. Wie in China quasi. Aber da müssen eben alle die Meinung der Partei vertreten. Das ist dann auch nicht unbedingt deine. Und vor allem hat das mit Meinungsfreiheit dann nichts mehr zu tun.
Siehst du, es geht schon wieder los. Warum muss ich mich eigentlich dafür rechtfertigen, dass ich die Meinungsfreiheit in Deutschland kritisiere und mir eine rechte Politik wünsche?
Musst du gar nicht. Aber du hast die Chance, Gegenargumente zu hören und darüber nachzudenken.
Und wenn ich das gar nicht will? Das ist anstrengend.
Und deshalb wünschst du dir eine Regierung, die dir das Denken abnimmt und dich nicht anstrengt.
Ja, das wäre schön.
Eine AfD-Regierung?
Warum nicht?
Weil die AfD die Demokratie abschaffen wird.
Nein, das wird sie eben nicht.
Naja, laut einer gemeinsamen Studie der Deutschen Gesellschaft für Wahlforschung und des Leibniz-Instituts für Sozialwissenschaft halten 15% der AfD-Wähler eine Diktatur für die bessere Staatsform. Gleichzeitig verorten sich aber gut 50% der AfD-Wähler politisch in der Mitte. Ein Schiff mit einer solchen Mitte säuft direkt nach dem Stapellauf noch im Hafenbecken ab.
Ach, rechts, das ist doch ein relativer Begriff. Das darf man nicht überbewerten. Und wenn die sich wirklich so antidemokratisch entwickeln, wie du das meinst, wählt man sie nach 4 Jahren halt wieder ab. In einer Legislaturperiode werden die schon keinen so großen Schaden anrichten können.
4 Jahre reichen aus, um wesentliche demokratische Strukturen zumindest teilweise auszuhebeln. Die unabhängige Justiz und die freien Medien auf jeden Fall. Und dann wird man solche Leute schwieriger wieder los wie den Borkenkäfer oder ein verunglücktes Tattoo. Dafür musst du nur nach Polen schauen oder nach Italien. Da krempelt Giorgia Meloni bereits im ersten Jahr ihrer Regierung die italienische Verfassung um. Zu ihren Gunsten natürlich, beziehungsweise zur Stärkung ihrer Position als Ministerpräsidentin gegenüber dem Parlament.
Na und? Aber man kann doch Italien nicht mit Deutschland vergleichen. Außerdem steht die AfD fest auf demokratischem Boden.
Ach, stimmt ja. Genau wie die Leute, die AfD-Anhänger so bewundern. Putin und Trump. Ein autokratischer Menschenverächter und Kriegstreiber und ein notorisch lügender Psychopath.
Das sind immerhin Patrioten, die zu ihrem Land stehen. Und sie bringen die Wirtschaft vorwärts.
Eher nicht. Das IPG-Journal der Friedrich-Ebert-Stiftung berichtet von einer Studie, in der Ökonomen die Politik populistischer Staatenlenker im Zeitraum von 1900 bis 2020 untersucht haben. In der Regel erreichen solche Regierungen ungefähr 3 Jahre lang eine wirtschaftliche Konsolidierung. Dann folgt in der Regel ein langer Abschwung, der die Wirtschaft des betreffenden Landes jedes Jahr um 1% schrumpfen lässt. Nach 15 Jahren ist das Bruttoinlandsprodukt eines populistisch regierten Landes in der Regel 10% niedriger als vorher.
Ach, und warum fährt dann die Wirtschaft auf Trumps aktuelles Programm so ab?
Mal abgesehen davon, dass Trump kein wirkliches Programm hat, außer Trump, verspricht sich die Wirtschaft kurzfristig Vorteile von ihm. Durch Steuersenkungen zum Beispiel. Ökonomen sehen Trumps Ideen weit weniger positiv. Die fürchten, dass die versprochenen Steuersenkungen die ohnehin schon hohe Staatsverschuldung weiter in die Höhe treibt und dass steigende Zölle die Inflation neu anfachen. Das wird dann auch für Trump-Wähler nicht witzig. Generell verstehen Populisten nicht wirklich viel von Wirtschaft. Auch Erdogan wirtschaftet die Türkei gerade ziemlich ab.
Erdogan ist ein religiös verblendeter Populist. Den kann man nicht mit demokratischen Parteien wie der AfD vergleichen.
Ach, die AfD ist demokratisch. Wusste ich noch gar nicht.
Spar dir deinen Zynismus. Die übrigen Parteien drehen sich doch nur um sich selbst und haben die Bürger aus den Augen verloren. Denen sind wir doch scheißegal.
Ach, und die AfD kümmert sich um die Bürger.
Ja, und die sagen klar, wie es ist.
So, wie ist es denn?
Na, die Grünen zum Beispiel. Ein Haufen linksversiffter Philosophen und Kinderbuchautoren ohne Berufsausbildung, die unsere Steuergelder kriminellen Flüchtlingen in den Rachen schmeißen und uns Normalbürger mit unsinnigen Klimagesetzen und Ernährungsvorschriften nerven.
Was hat das mit der Berufsausbildung zu tun?
Blöde Frage. Die haben alle keine Ahnung von der Lebensrealität eines arbeitenden Menschen.
Also Christian Lindner hat Politikwissenschaft studiert und war Mitbegründer und Geschäftsführer einer Internetfirma. Wurde aber nach einem Jahr als Geschäftsführer seiner eigenen Internetfirma gefeuert zur, Zitat, Sicherstellung der Handlungsfähigkeit des Unternehmens, Zitat Ende. Da war das Unternehmen aber schon nicht mehr zu retten. Und weil er in der freien Wirtschaft versagt hat, ist er jetzt Finanzminister und macht die Ampelkoalition handlungsunfähig. Ganz ehrlich, mir wäre ein angelernter Aushilfskellner in dieser Position viel lieber.
Das bestätigt mich doch nur in meiner Ansicht. Außer in der AfD gibt es keine fähigen Politiker mehr, die sich um die Belange der kleinen Leute kümmert. Die vertreten die Sache des Volkes und kungeln nicht mit den Geldsäcken.
Also, Alice Weidel hat Volkswirtschaft und BWL studiert und unter anderem für Goldman Sachs sowie für Allianz Global Investors gearbeitet. Zur Parteienfinanzierung kungelte die AfD mit August von Fink, dem rechtsnationalen Chef von Degussa Gold, vor einiger Zeit dubiose Goldgeschäfte aus. Und aktuell schleimt sich Weidel beim Rechtsausleger Theo Müller von Müllermilch ein. Wenig überraschend also, dass die AfD laut Parteiprogramm alle Steuern auf große Vermögen abschaffen und die Unternehmenssteuer senken will. Sozialleistungen sollen dafür aber gekürzt werden. Eine Erhöhung des Mindestlohns lehnt sie ab. Auch Maßnahmen gegen hohe Mieten sollen abgeschafft werden. Und ein festes Rentenalter soll auch entfallen. Nur wer mindestens 45 Jahre gearbeitet hat, soll noch Rente bekommen. Ich höre schon, wie bei den kleinen Leuten, darunter übrigens auch sehr viele AfD-Wähler, die Sektkorken knallen. Leider zum letzten Mal, weil neuen Sekt können die sich dann sicher nicht mehr leisten. Bestenfalls noch die Korken. Aber die kann man ja auch gegen die Wand werfen, wenn's knallen soll.
Man braucht dann gar keine Sozialleistungen mehr, weil jeder, der arbeiten will, auch genügend Geld verdient. Da zählt dann wieder das Leistungsprinzip. Und wer nicht bereit ist, was zu leisten, soll auch nicht vom Staat ausgehalten werden.
Das wäre echt zu schön, wenn es Geld nur noch für angemessene Leistungen gäbe. Leistungsloses Einkommen gibt es nämlich viel weniger bei den sozial Schwachen als bei den Besserverdienenden. Aber gerade die will die AfD ja offensichtlich fördern.
Wieso bekommen Besserverdienende Geld ohne Leistung?
Welche Leistung steckt zum Beispiel hinter den Cum-Ex-Geschäften oder hinter diversen Steuervermeidungsmodellen mit Briefkastenfirmen in Steuerparadiesen oder hinter Spekulationen an der Börse?
Cum-Ex war kriminell. Und das Geld für Börsenspekulationen muss man auch erstmal durch Leistung verdient haben.
Sofern man die Kohle nicht geerbt hat. Aber selbst wenn nicht, halte ich es doch für keine belohnenswerte soziale Leistung, wenn man Geld an den Börsen der Welt mit Wetten auf fallende Lebensmittelpreise verdient. Schon gar nicht, wenn dadurch Hungersnöte in der dritten Welt ausgelöst oder verschärft werden.
Du bist ein Miesmacher. Es gibt sicher auch viele Spekulanten, die sinnvolle Investitionen tätigen. Zum Beispiel, wenn in Klimaschutz investiert wird.
Ja, das kann durchaus sinnvoll sein. Aber was haben rechtsnationale Regierungen mit Klimaschutz zu tun, außer dass sie den Klimawandel leugnen?
Sie leugnen ihn ja gar nicht.
Nicht mehr. Weil niemand mehr mit einem höheren IQ als dem von einem Pfund Magerquark umhinkommt, die Auswirkungen zu sehen. Aber sie leugnen, dass der Mensch dafür verantwortlich ist und unternehmen deshalb nichts dagegen.
Sie lassen sich halt nicht panisch machen. Wir dürfen doch unseren Lebensstandard und unsere Wirtschaft nicht mit sinnlosen, ideologisch getriebenen Regelungen der Grünen gefährden.
Wenn du in einem vollbesetzten Bus auf einen Abgrund zurast, was ist dann ideologischer? Zu bremsen und einen anderen Weg zu fahren, auch wenn das einigen Insassen nicht passt oder Umwege für sie bedeutet, oder den Abgrund zu ignorieren und aus Prinzip mit Vollgas weiter geradeaus zu fahren, weil der Fahrtwind gerade so angenehm ist.
Da vertraue ich dem Busfahrer. Der will ja sicher auch nicht sterben.
Aber wenn ich den Busfahrer wählen kann, dann wähle ich doch lieber einen verantwortungsvollen Menschen, der die Passagiere sicher ans Ziel bringen will und zugibt, dass er das nur schafft, wenn jeder mithilft. Aber sicher keinen ignoranten Bleifuß, der nur bis knapp vor die Motorhaube schaut, aber behauptet, dass es vor uns gar keinen Abgrund gibt und uns verspricht, dass wir es uns ruhig weiter gemütlich machen können, weil er schon alles regelt. Jedenfalls bis zum Aufprall.
Das war's mal wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Cogitman.